Heute mit Verena Bösmann, Mitgründerin Dunstan Media und Dunstan Music.
Ganz häufig ist die Anfrage, ich brauche mehr Streams. Das ist so ein ganz typisches Ding. Und was wir dann machen, wir setzen uns immer erstmal gemeinsam hin und eruieren, okay, wofür, was sind deine Ziele, was sind, also auch mit dem Management und den Labels, je nachdem, wer dann Auftraggeber ist, so was soll wirklich am Ende stehen, weil mehr Streams kann ja eigentlich immer nur so ein Zwischenziel sein.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Eine echte Erfolgsgeschichte, das sind 75 Jahre König und Meier, herzlichen Glückwunsch. Seit 1949 steht das familiengeführte Unternehmen aus Wertheim am Main für höchste Qualität und Innovation im Bereich Musikzubehör. In diesen 75 Jahren hat sich König und Meier zu einem der führenden Hersteller weltweit entwickelt. Ob Mikrofonstative, Notenständer oder Zubehör für Bühne und Studio, hier ist jedes Produkt langlebig und durchdacht. Dazu gibt's 5 Jahre Garantie und einen 10-jährigen Ersatzteilservice. Die Marke steht für nachhaltige Produkte, die immer halten, was sie versprechen, kann man, glaube ich, sagen. Ich selber nutze diese Produkte ja auch hier für den Redfield Podcast. Schaut euch das alles an unter www.k-m.de oder eben auch beim Musikalienhändler eures Vertrauens. Ich freue mich heute, Verena Bösmann im Redfeed-Podcast begrüßen zu dürfen, der von Ticketmaster unterstützt wird. Verena ist Mitgründerin der Musikagentur Dunstan Music bzw. Dunstan Media und wir sprechen heute über Musikmarketing, Artist Management und Verlag. Das sind, glaube ich, vor allen Dingen die Schwerpunkte der Agentur und dann gibt es da sicherlich auch noch das eine oder andere. Verena ist ja außerdem auch im Vorstand vom VOT, aber erstmal hi Verena.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf heute.
Sehr gerne und wie immer frage ich ja zu Beginn sehr gerne, wie es den Gast oder die Gästin in die Musikbranche verschlagen hat. Wie bist du da gelandet? Und ich habe gesehen, du hast ja eigentlich erst was Vernünftiges studiert, nämlich Medizin. Und dann hast du dir aber irgendwie, dann bist du aber irgendwie in die Musikbranche, in der Musikbranche gelandet. Wie kann so etwas passieren?
Das frage ich mich manchmal auch immer noch heute. ich habe tatsächlich Medizin studiert, aber schon zu dem Zeitpunkt war das eigentlich immer so, dass ich hatte einen Band, einen Proberaum, habe mir tatsächlich die Tage in der Uni um die Ohren gehauen und die Nächte dann im Proberaum an so einem ganz alten, ranzigen Bahnhof in außerhalb von Würzburg. Also auch wirklich, wie man das so von früher kennt, so ein altes, abgeranztes Gebäude. Es war herrlich, es war wirklich herrlich. Naja, und irgendwann habe ich festgestellt, als ich dann mal so darüber sinnierte, was MusikerInnen ja ganz gerne mal machen, wie dann so der Rest des Lebens aussehen könnte, habe ich dann festgestellt, dass dieses Medizinstudium, also der Job oder dieses Wissenschaftliche, fand ich immer toll, finde ich nach wie vor auch toll. Muss aber sagen, irgendwann habe ich festgestellt, dass ich mich in diesem Umfeld insgesamt gar nicht so wohl fühle, sondern einfach viel wohler in diesem musikalischen Umfeld. Jetzt hatte ich aber das große Problem, dass ich richtig hardcore Bühnenangst hatte.
Oh.
Das ist richtig, also maximal ungünstig.
Das stimmt, ja.
Für so eine Entscheidungsfindung. Und habe dann einfach gedacht, okay, wie kann ich denn in diesem Bereich tätig werden, ohne auf die Bühne zu müssen? Und habe dann angefangen, mich zu professionalisieren, was das Ganze rundherum angeht. Und habe dann auch, und das ist jetzt bestimmt was, wo einige schmunzeln, Musikmanagement studiert.
Ja.
Aber tatsächlich einfach mit diesem Approach, dass ich wollte einfach wissen, was passiert da alles. Also ich hatte damals auch im Studium, im Medizinstudium schon direkt einen Vertrag von Sony bekommen, ein Angebot bekommen.
Für deine eigene Band?
Ja, für meine eigene Band. Damals, also so eine krude Editionsgeschichte über das Tonstudio und dann stand da Sony drauf und man fühlt sich natürlich erstmal wahnsinnig gebauchpinselt und denkt, boah, jetzt hab ich was geschafft, ne, jetzt, so, da steht Sony drauf, fett. Hatte dann das Glück, dass mein Bruder und Bandmitglied zu dem Zeitpunkt Jura studiert hat, mit Fokus Medienrecht.
Ja.
In Münster übrigens. Also,
ah ja, ja, so Jura Hochburg, genau, ja.
Da habe ich Münster lieben gelernt auch in der Zeit. Ja, und er hatte das sich dann angeschaut und auch so mit seinen ersten Kenntnissen gesagt, hoppla, das klingt nicht so, als ob das jetzt hier irgendwie so das richtig Gelbe vom Ei wäre. Und dann haben wir das bleiben gelassen. Und das war irgendwie so ein Ding, da hatte ich mir damals dann ein Buch gekauft, das hieß Meine Rechte als Urheber. Damals wurde ja noch nicht gegendert. Und habe dann über den Weg peu à peu immer geguckt, wo kriege ich denn mehr Informationen her? Wenn man da einmal quasi sich dann damit beschäftigt hat, wie es mit Rechten aussieht, dann das ist ja wie so ein Rabbit Hole, da fliegst du ja richtig rein und kannst immer weitermachen. Und das war dann der Approach, wo ich gesagt habe, okay, jetzt gucke ich mal, ob es da irgendwie einen Studiengang gibt, ob irgendwie kluge Leute gibt, die mir dann noch mehr erzählen können. Und und schwuppdiwupp, war ich raus bei Medizin, habe noch mein Physikum gemacht und dann adios.
Okay, das heißt aber, dadurch, dass du selber auch schon aktiv warst in der Musikszene, war es für dich dann unter Umständen auch relativ leicht, nicht nur Musikmanagement zu studieren, sondern auch das praktisch zu machen, nehme ich an.
Ja, wir hatten es ja vorhin schon kurz davon. Ich bin so ein Typ Mensch, der gerne irgendwo auf Knöpfchen drückt und sich hinterher Gedanken macht, was passiert. Und so bin ich, glaube ich, auch an diese Sache rangegangen. Erstmal machen und gucken. Ja. Also was heißt leicht fallen? Ich glaube, jeder, der Musik macht erstmal ohne, also ganz unbedarft und natürlich auch diesen Traum von der großen Bühne hat, von der glitzernden, schillernden Musikwelt, der macht sich gar nicht so richtig Gedanken, was da alles dranhängt und was da alles zugehört. Und da stolpert man dann so beim Machen drüber und steigt eigentlich immer tiefer ein. Und damit wird natürlich dann auch sehr viel Illusion genommen. Und dieses ganze schöne, glitzernde, schimmernde, was man sich so vorgestellt hatte, wird dann irgendwann auch Realität, hat mit Zahlen und mit Buchhaltung, mit Steuern zu tun. Und dann wird es auch irgendwie mal kurz ein bisschen eklig, wenn man das alles so verarbeiten muss. Aber ich bereue es bis heute eigentlich kein Stück. Also ja. Ich fühle mich sehr wohl da, wo ich bin.
Okay. Das heißt, was waren denn dann so deine nächsten Schritte? Du hast das studiert, hast du gerade gesagt. Aber wie geht's denn dann weiter? Du hast gesagt, du bist so eine Person, die dann eigentlich am liebsten sofort anfängt zu machen. Also was hast du dann quasi praktisch gemacht?
Ich habe über das meinen Partner Nikolai kennengelernt und wir haben zusammen dann noch im Studium Dunstan Music gegründet und haben gesagt, was die Welt braucht, ist ganz bestimmt ein neues Label und ein Management von Leuten, die natürlich noch gar nicht so richtig Ahnung haben, aber die jetzt erstmal machen.
Das stimmt. Ja.
Genau. Und das war erstmal so, ach Gott, wir haben damals gegründet, wir hatten einen einzigen Rechner, den wir uns geteilt haben. Für mehr war irgendwie einfach nicht die Kohle da. Das war am wackeligen Tisch von Nikolais Uroma, glaube ich. Da haben wir, ich weiß nicht, wir haben das BWL-Buch drunter gelegt, damit der gerade stand. Und haben dann so richtig garagenmäßig aus der Studentenwohnung raus Dunstan Music gegründet und haben erstmal gemacht. Und erstmal haben wir unsere eigenen Bands uns vorgenommen und gesagt, okay, was kann man denn machen? Wie komme ich denn an bestimmte Sachen, an bestimmte Leute? Ich erinnere mich damals, damals gab es noch, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, ich gehe da so selten hin, Burger King TV und ja. und diese ganzen Geschichten. Genau, und das war natürlich bombastisch. Und ich bin dann einfach los und habe sehr unbedarft Kontakte recherchiert und mich durchtelefoniert, bis ich dann irgendwann das Musikvideo von Nikolais Band auf Burger King TV hatte und dann sogar bis nach MTV in die USA.
Ja.
Und das war irgendwie so ein Momentum, wo ich gedacht habe, okay, gut, also einfach machen, durchfragen und irgendwie komme ich dann schon so zu meinem Ziel.
Ja, super, ja.
Ja, und halt viel gelernt auf dem Weg. Auch viel dann natürlich auch, wie es direkter gegangen wäre, das weiß ich jetzt heute.
Ja, ja gut, aber das weiß man dann ja nicht. Ne? Man muss sagen, Nikolai, ich recherchiere ja mal ganz viel, der stammt aus einem Ort, aus einem ganz kleinen Ort, der aber sehr berühmt ist für ein sehr großes Label. Der kommt nämlich aus Donzdorf, ne? Da ist Nuclear Blast ansässig.
Ja, so ist das. Ja.
Okay, also da ist ja dann auch schon wahrscheinlich viel vorhanden. Jetzt können wir ihn nicht fragen, aber das prägt ja vielleicht auch. Ich weiß nicht, wie lange er dann da gelebt hat.
Das prägt. Vor allem gibt es auch heute noch Partnerschaften da rein. Zum Beispiel gerade in der Verlagsarbeit, da supporten wir an der Stelle, wo Man- und Woman-Power vielleicht fehlt. Viel Administratives. Also gerade, was ich vorhin gemeint hatte, ich habe ja irgendwann so meine Erfüllung auch in Zahlen gefunden.
Oh, ja.
Genau, und das ist dann so auch so ein Bereich in der Verlagsarbeit. Genau, also da gibt es auf jeden Fall eine Connection hin.
Ja.
Es ist eigentlich, es ist Es ist interessant, weil alle reden immer von Berlin und Hamburg als die Musikstädte und Stuttgart war ja mal ganz,
ja.
Mal echt ein Thema, ne?
Stimmt.
Es ist so schade, dass es das nicht mehr gibt. Das ist auch so eine kleine Mission von uns, dass wir gucken, dass wir hier Angebote schaffen und Newcomer mit fördern, dass das nicht irgendwie sich alles immer nur so auf die nördlichere Hälfte von Deutschland konzentriert.
Ja, das glaube ich, ja. Jetzt hast du gerade gesagt, wie eure Firma entstanden ist, wenn ich das so verstehe, quasi so eine Art Katalysator oder einfach erstmal einen Namen oder ein Büro dafür, die eigenen Sachen so voranzutreiben. Also war das wahrscheinlich gar nicht so ein Label oder irgendwie Verlag, sondern das war einfach so, wir machen alles, Hauptsache es geht voran.
Genau, also wir haben dem Ganzen dann auch irgendwie diesen Labelnamen gegeben und natürlich auch ganz artig einen Labelcode uns besorgt,
ja.
Ohne zu wissen, was wir da tun, haben dann aber auch relativ schnell unseren ersten Vertriebsdeal bekommen, damals bei Belief war das noch, und haben eigentlich, ja, wir, natürlich hatten wir dann das Ziel, okay, wir wollen auch mit anderen Artists zusammenarbeiten, sind dann auch in Kontakt gekommen über die Netzwerke, die es hier so gab. Und haben dann auch den einen oder anderen externen Künstler unter Vertrag genommen und haben da auch dann Releases veröffentlicht und ja, geschaut, dass man da eben dann auch das, was wir gelernt haben, zum Beispiel, wie kriegt man ein Musikvideo denn auf MTV in die USA, ja. Dass man das dann auch bei anderen anwendet.
Ja, jetzt ist dann immer so die Frage, ne? Also es ist eigentlich so ein klassischer Weg, wie viele auch gegründet haben. Man fängt erstmal so klein an, man ölt irgendwie so rum. Aber was waren so die ersten, du hast jetzt schon eigentlich erzählt, was jetzt nach außen hin so als Erfolg klingt, aber was waren so die ersten Erfolge, die euch eigentlich so die Bestätigung gegeben haben, naja, das ist was, was als Business auch funktioniert?
Das kam, glaube ich, etwas später, als wir in diesen Marketingbereich reingeschlittert sind. Also man muss sagen, der war eigentlich jetzt gar nicht so ursprünglich geplant. Marketing war was, was uns beiden schon immer viel Spaß gemacht hat. Sich also abstrahieren, Storytelling, versuchen auch so ein bisschen die Sichtweise zu switchen, so was könnte jetzt anderen Leuten Mehrwerte an dieser Musik liefern. Das hat uns schon immer Spaß gemacht und wir gehörten dann mit zu den ersten in Deutschland, die damals noch Facebook-Werbung, da gab es ja noch gar kein TikTok und Instagram und das war auch alles noch ganz fürchterlich designt.
Ja.
Und dann haben wir das gemacht und waren da ziemlich erfolgreich mit kleinem Budget große Effekte zu erzielen, sodass uns dann viele befreundete Labels, die wir dann so auf dem Weg oder Managements, die wir dann so auf dem Weg kennengelernt haben, auch gefragt haben, Mensch, könnt ihr das nicht auch für unsere Künstler machen? Und dann haben wir gesagt, okay, hier gibt's Leute, die wollen uns Geld dafür geben, dass wir das machen.
Ja.
Ist die Grundlage von, wir machen jetzt ein Business und deutlich mehr auch, als wir zu dem Zeitpunkt mit Management und dergleichen verdient haben und haben dann aus diesem Gedanken heraus, wir machen da erstmal so ein bisschen, haben wir das natürlich noch weiter professionalisiert, haben uns auch nochmal ganz anders weitergebildet und haben dann mit Dunst Media die Marketingagentur dazu genommen.
Ja. Was waren so insgesamt so die ersten wirklichen Hürden, die es dann zu meistern gab? Oder war das dann wirklich so, dass du sagst, nee, es ging eigentlich immer so Stück für Stück weiter und da gab es jetzt eigentlich gar nicht so die großen Probleme?
Gut, ich bin grundsätzlich, glaube ich, ein positiv eingestelltes Gemüt. Deswegen finde ich, also fallen mir jetzt ad hoc gar nicht so große Probleme ein, die es da zu meistern gab. Also bestimmt gab es da irgendwas. Ich glaube, viel, viel schwieriger war für uns, wir hatten da plötzlich ein Geschäftsmodell, in dem man Geld verdient hat und wie kriegt man das ganze Administrative mit Steuer und dem ganzen Krempel irgendwie auf die Reihe, weil das erzählt einem ja keiner.
Ja, also, genau. Ja.
So, da muss man ja irgendwie so Stück für Stück hinterkommen und vielleicht auch mal den ersten Brief vom Finanzamt kriegen, wo Summen drinstehen, mit denen man jetzt nicht gerechnet hat.
Ja, genau. Aber das ist ja auch deine Hürde.
Ja. Das kann man so sagen, genau. Ja. Also da haben wir relativ viel gelernt und das ist vielleicht auch so eine Sache allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die vielleicht gerade so im Gründungsprozess sind, kann ich nur ans Herz legen, euch relativ schnell Steuerberatung dazu zu holen.
Ja, das stimmt natürlich.
Ja.
Okay, das klingt wirklich sehr interessant. Facebook kam, glaube ich, 2008 nach Deutschland. Ne? Also, aber selbst so die ersten Jahre, da ist ja generell einfach noch gar nicht so viel da passiert. Okay, aber parallel habt ihr die anderen Sachen aber trotzdem noch weitergemacht. Also ich glaube auch so verlagseitig warst, glaube ich, insbesondere du dann auch relativ aktiv weiterhin. Oder wie habt ihr euch das so aufgeteilt?
Ja, Verlag kam später dazu. Also wir hatten ja, man muss auch dazu sagen, wir sind ja nicht aus dem Studium gekommen und hatten sofort irgendwie ein Business, von dem wir leben konnten, sondern wir haben beide noch Teilzeitjobs gemacht, ja, um das mitzufinanzieren und erstmal irgendwie, klar, diesen Einstieg zu finden. Und ich war damals bei einem Musikvertrieb für den Musikverlag und die Vertriebsabrechnungen zuständig. Vielleicht kommt daher so dieses wohlige Gefühl, wenn eine Tabelle am Ende stimmt, was, ja, ich dann so also mitgenommen habe. Genau, das war echt total spannend. Ich hatte in diesem Musikmanagement-Studium war, glaube ich, selten die Rede von Verlagswesen. Ganz, ganz, okay, selten. Ja. Und dann kam ich in dieses Unternehmen und dann hieß es, ja, kannst du das machen? Kannst du hier den Verlag führen? Gesagt, wahrscheinlich nein, keine Ahnung, ich kann es versuchen.
Ja.
So, ich kann versuchen, mich da reinzufuchsen und das zu machen. Und das reichte dann wohl erstmal. Und das lief dann aber auch irgendwie sehr gut. Also ja. Das hat dann alles ganz wunderbar funktioniert und irgendwann hat das auch geklappt mit den Partnerschaften, die ich dann vor allem nach Los Angeles aufgebaut hatte, dass Sync Placements reinkamen und das lief dann ganz gut. Und da habe ich dann eben auch gedacht, wenn das so gut läuft, dann kann ich das ja vielleicht auch bei uns machen.
Ja.
Ja, und da so kam das dann, dass wir dann gesagt haben, na gut, dann gründen wir halt auch unseren eigenen Verlag noch. Das kam aber tatsächlich erst, jetzt muss ich überlegen, 2017.
Ach so, okay, also so spät. Ja.
Echt spät. Ja. Ja, ja. Also wir haben sehr viel Verlagsarbeit für andere erstmal gemacht, bevor wir selber einen Verlag dazu bekommen haben.
Jetzt spitzt natürlich alle Leute die Ohren, wenn es um Sync-Deals geht. Das ist ja immer so der heilige Gral, weil alle dann denken so, ein Sync-Deal und dann ist habe ich ausgesorgt. Wie ist da so deine Sicht? Was ist das Geheimnis hinter den Sync-Deals? Wie kommt man an die ran? Wie geht man am besten vor?
Also ich glaube, wenn man gar keine Erwartung in dem Bereich hat, dann ist man am besten beraten.
Okay, ja.
Das hört sich jetzt erstmal total frustrierend an, aber also, ja, wie soll man sagen? Wir haben bei uns zum Beispiel im Verlag immer darauf geachtet, dass wir einen sehr kleinen Roster haben, mit dem wir aber sehr intensiv zusammenarbeiten. Und wir haben auch gar nicht so das Interesse dran, einen riesen Katalog anzuhäufen, der mit Sicherheit lukrativer wäre, was Backkatalog angeht, was irgendwie Tantiemen angeht. Aber für uns ist zum Beispiel ein Credo, dass wir schaffen wollen, innerhalb einer bestimmten Zeit mit jedem unserer Artists einen Sync-Deal zu erreichen.
Wirklich?
Ja.
Krass. Ja.
Einfach, weil wir das fürchterlich finden, dass es, also ja, was heißt, Das muss ich jetzt in der Formulierung ein bisschen gucken. Es gibt ja relativ viele Verlage, die sich rein drauf spezialisieren, GEMA-Tantiemen einzusammeln. Ne? Und das ist auch in Ordnung, wenn das so kommuniziert ist und das den Künstlerinnen und Künstlern auch klar ist. Wenn aber die Erwartung an einen Verlag eine andere ist, nämlich dass wirklich mit der Musik aktiv gearbeitet wird, dann muss man natürlich auch die Kapazitäten dafür haben und sich vor allem auch sehr intensiv mit seinen Artists beschäftigen. Und das ist der Weg, den wir eingeschlagen haben und gesagt haben, okay, das bedeutet aber auch, wir können nicht einen Katalog haben, den wir nicht mehr überblicken können, sondern wir müssen irgendwie schon schauen, mit welchen Artists können wir arbeiten, passen auch unsere Artists zu unseren Sync-Agentur-Kontakten. Was wir zum Beispiel auch machen, bevor wir einen Publishing-Deal unterschreiben, schicken wir vorher unseren Sync-Agentur-Kontakten die Musik auch einmal durch und sagen, Mensch, habt ihr das Gefühl, dass da was sich entwickeln könnte? Ne? Einfach um schon mal vorzutasten, geht da was? Natürlich kannst du es nie sagen, weil am Ende des Tages hängt der Sync-Deal davon ab, ob der Filmproducer oder Werbeproducer zu der Zeit nach dieser und jener Musik sucht. Also man hat eigentlich gar keinen Einfluss darauf. Man kann am Ende ganz viel vorschlagen,
ja,
und gucken, dass man die Leute gut genug kennt, um die Briefings so zu verstehen, wie der Absender sie verstanden wissen möchte.
Ja, ja.
Das ist, glaube ich, die größte Schwierigkeit in diesem ganzen Business. Und dann kann man eigentlich nur schauen, dass man immer und immer wieder aktiv die Briefing-Chancen ranholt und pitcht, was das Zeug hält.
Ja, okay. Das heißt, so ein bisschen der Schlüssel ist, sich umzugucken, wo sind diese Sync-Agenturen, möglichst Kontakt zu denen aufzunehmen, um da einfach die Pitches zu bekommen. Und dann, ja, wie du schon sagst, zu verstehen, was da wirklich gemeint ist oder was da gemeint ist, um dann halt zu schauen, ob es quasi den Abgleich im eigenen Katalog gibt.
Genau, ja, genau. Also auch da zum Beispiel ist ein und dasselbe Wording im Briefing von zwei unterschiedlichen Music-Supervisern, würde ich wahrscheinlich unterschiedliche Musik anbieten, weil ich weiß, was die darunter verstehen.
Okay,
also das hat auch was damit zu tun, sich sehr damit zu beschäftigen, welche Serien oder welche Filme haben die zum Beispiel gemacht. Ja. Also gerade im Indie-Bereich ist es häufiger so, dass die Musik gut als Background-Music in Serien oder Filme reinpasst. Und da ist natürlich auch Recherche. Also ja. Ich habe manchmal sehr erfüllte Abende mit Serien. Ja. Ich recherchiere hier natürlich. Ja. Aber das hilft mir dann auch wieder irgendwie zu verstehen, was hat sich dieser Music Supervisor dabei gedacht. Und ne, wenn ich dann wieder ein Briefing bekomme, manchmal vielleicht auch für eine Session aus so einer Serie dann, dann kann ich das gleich einschätzen. Und das hilft natürlich ungemein, da auch sowohl einmal zu versuchen, die Person zu verstehen, als auch natürlich die Produktion versuchen zu verstehen. Ja. Was denn da gemeint sein?
Das hast du gerade erzählt, bevor ihr jemanden unter Vertrag nehmt, schickt ihr das gerne auch mal an dann befreundete Sync-Agenten dann los. Da würde ich jetzt behaupten, wow, das ist ja totale Freundschaft. So, ich hätte gedacht, so, wenn man irgendwo was hinschickt in dem Bereich, da kriegt man nie eine Antwort. Wie erfreut sind diese Sync-Agenturen, wenn man sagt, so, ey, ich bin neu, nimm uns doch mal in den Verteiler auf?
Das waren jetzt ja schon fast zwei Fragen. Also die, klar, die Agentur, mit denen wir enger zusammenarbeiten, da weiß ich, da gehört das irgendwie auch zwischen uns zum guten Ton, ja. dass man immer von sich hören lässt, dass die natürlich dann auch wissen, was haben wir im Katalog, ist ja auch ein Vorteil, ne? Ja. Denen das mal vorab durchzuschicken. Und ansonsten dieses Cold Calling, um neue Kontakte zu kommen, muss ich sagen, habe ich auch mal eine Weile gemacht, ist sowohl als auch, also man kann da durchaus auch mal auf Granit beißen. Ja, ja. aber ich persönlich glaube, wenn man seine Hausaufgaben gut macht und sich vor allem damit beschäftigt, was diese Person in ihrem Leben geleistet hat und die mit Respekt begegnet, dann wird einem in der Regel auch irgendwie mal eine Hand gereicht. Also das, ja.
Okay, jetzt nochmal so abschließend die Frage, weil ich sage ja immer Musikbranchen-Podcast, wir müssen es jetzt nochmal wissen. Ich habe auch bei euch auf der Internetseite gesehen, hier und da gab es dann auch mal einen Sync-Deal, auch glaube ich im Kinofilm oder in einem Film. Habt ihr dann ausgesorgt?
Nein, auf gar keinen Fall. Also
was darf man denn erwarten, wenn man in einen Kinofilm geht? Jetzt wirst du natürlich sagen, da gibt es eine Range, so, aber ist das neue Auto drin?
Nein. Und das hängt auch ganz sehr ernüchternde Antwort, ne? Ja, ja. Aber das hängt natürlich auch sehr davon ab, wie ist die Musik zum Beispiel geschrieben. Also wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 13 Songwriter auf einem Song habe, die alle irgendwie ihren Share wollen und davon sind irgendwie 5 noch in anderen Verlagen, dann ist das zum einen ein Clearing-Aufwand, der irre groß ist, wo auch viele, also was eigentlich oft schon ein Dealkiller ist. Also ja, ne, ja. Liebe Leute da draußen, wenn ihr Musik schreibt und ihr seid in der Lage, selber einen Song zu schreiben, dann braucht ihr möglicherweise nicht noch 3 verschiedene Topliner dazu, die so einen Sync-Deal killen können, wenn nach One-Stop-Music geschaut wird. Also ne, das je einfacher, desto besser.
Guter Punkt, ja.
Und wenn ich dann aber One-Stop-Geschichten habe, und da haben wir auch relativ viele von, wir haben viel One-Stop, ein bisschen Easy-Clear.
Musst du einmal gerade das erklären.
Also okay, One-Stop bedeutet, ich habe quasi oder bin in der Lage, alles aus einer Hand zu lizenzieren. Ne? Das sind dann Künstlerinnen und Künstler, die entweder kein Label haben oder Vertriebsdeals oder wir die Absprache haben, dass wir berechtigt sind zu pitchen und im Zweifel auch die Lizenz einzustehlen. Und bei EasyClear ist es so, da sind dann andere Labels drin, aber man hat halt 2 Parteien und eben nicht einen riesengroßen Pulk an, weiß ich wie vielen Verlagen noch, mit denen allen gesprochen werden muss. Und da ist leider oft auch ein bisschen die Geschichte, je größer dann die anderen Konstrukte sind, desto länger dauert es eventuell eine Antwort zu bekommen. Ja. Und so ein Music Supervisor oder Film Producer sagt natürlich, hey, ich habe jetzt hier keine Zeit, 8 Wochen drauf zu warten, um diesen kleinen Newcomer-Song irgendwie in meine Hintergrundmusik zu packen, dann nehme ich halt was anderes. Ja, Und deswegen ist das wahnsinnig wichtig, vor allem auch eine gute Beziehung zu den Artists zu haben, dass man da schnell Antwort bekommt, ne? Selbst im Urlaub.
Ja, gut, klar, stimmt, ja.
Also ich habe auch schon nachts um 4 Anrufe bekommen mit, ich suche unbedingt jetzt einen Death-Metal-Song. Das war, habe ich gedacht, ja, da habe ich richtig Bock, jetzt nachts um 4 aufzustehen und mir ordentlich mal Death-Metal reinzuziehen.
Verstehe ich.
Aber es passiert und das ist dann auch irgendwo der Job.
Verstehe, ja, okay. Okay, jetzt haben wir das nochmal gut beleuchtet, glaube ich. Du hast nicht so richtig, also okay, ein Auto gibt's nicht, aber... ja, aber das ist ja natürlich schon so, was alle auch immer sagen. Es ist jetzt nicht so viel, wie alle immer denken, aber es hat unter Umständen auch andere Vorteile. Wenn du jetzt mal guckst, also ich würde gerne nochmal den Schwenk machen zum Online-Marketing, weil das ja eigentlich der allerspannendste Part ist. Da kann man bestimmt ganz viel erzählen. Was nochmal kurz so Tätigkeitsschwerpunkt, was ihr so den ganzen Tag macht, ist so dieses, du hast es auch eben beschrieben, das war so für euch so nochmal so die Rakete, glaube ich, so, wo es dann auch so für das Unternehmen eigentlich so richtig dann losging. Ist das gerade so der Schwerpunkt, das Online-Marketing, in dem ihr tätig seid, oder wie gliedert sich das auf?
Ja, auf jeden Fall. Also das Online-Marketing ist ein Riesenschwerpunkt geworden bezieht, Nikolai ist sozusagen der Master of Disaster, sage ich mal. der hat also die Kappe auf. Wir sind aber beide zum Beispiel Meta-zertifiziert und gucken auch immer, dass wir uns da entsprechend fortbilden. Nikolai ist noch TikTok-zertifiziert zusätzlich. YouTube-Zertifizierung muss gerade wieder erneuert werden. Also diese ganzen Geschichten sind bei uns so im Team aufgegliedert, dass man immer in der Lage ist, sich zu backuppen. Ist das ein deutsches Wort? Nein.
Ich glaube nicht.
Ihr wisst, was man ist. Also wir können uns gegenseitig den Rücken frei halten in den Projekten und haben da dann entsprechend auch bei unseren Mitarbeitenden geschaut, dass wir da die Professionen so ein bisschen verteilen und so ein bisschen fokussieren.
Ja.
Genau, dass man da ein Team hat, was wie ein gut geöltes Zahnradgetriebe ineinander greift,
so
schön sagen möchte. So.
Wenn jetzt die Labels oder Artists oder wer auch immer bei euch anrufen, E-Mailen, sich melden, so, was ist deren größtes Problem? Wozu brauchen die euch? Klar, fürs Online-Marketing sicherlich, aber was sind so die grundsätzlichen einerseits Probleme vielleicht oder auch gleichzeitig die Herausforderungen, mit denen die zu euch kommen?
Ja. ganz häufig ist die Anfrage, ich brauche mehr Streams. Also so, das ist so ein ganz typisches Ding. Und was wir dann machen, wir setzen uns immer erstmal gemeinsam hin und eruieren, okay, wofür, was sind deine Ziele, was sind, also auch mit den Management und den Labels, je nachdem, wer dann Auftraggeber ist, so, was soll wirklich am Ende stehen, weil mehr Streams kann ja eigentlich immer nur so ein Zwischenziel sein, ne? So, was ist eigentlich jetzt wirklich overall das Ziel und worauf, auf welche Ziele sollen dann auch diese Streams einzahlen? Und es ist nicht selten, dass sich dann in diesem Gespräch ergibt, dass andere Marketingmaßnahmen als jetzt wild irgendwie auf Streams zu pöllern, sehr viel sinnvoller und auch dann Return and Invest orientierter sind für die Künstlerinnen und Künstler, als tatsächlich jetzt irgendwie eine reine, ich sag mal, platt Spotify-Kampagne zu machen.
Aber hast du da vielleicht mal ein Beispiel? Also wenn ich jetzt Band bin, ich sage, ich brauche mehr Streams, weil cool, und danach wird der Rest schon laufen. Was würdest du dann, wie gehst du dann mit mir um?
Ich würde dich fragen, wofür möchtest du diese Streams haben? Also was ist dein Overall-Ziel? Geht es irgendwie um einzelne Singles? Geht es um ein Album? Geht es vielleicht darum, dass du mehr Streams in bestimmten Bereichen möchtest, weil du gerade eine Tour vorbereitest? Ja. Was ja auch oft ein Grund ist, ne? Geht es um Vorbereitung auf Merch? Geht es um überhaupt Markterweiterung vielleicht in andere Gebiete? Also was ist jetzt wirklich so die Motivation zu sagen, ich brauche mehr Streams? Und wenn tatsächlich mehr Streams das Ding sind, dann kann man auch eine Kampagne fahren, die darauf ausgelegt ist, mehr Streams zu generieren. Ja. Das geht natürlich auch, aber sag mal so, die Erfahrung sagt, dass es sehr häufig vorkommt, dass es nicht zwingend dann tatsächlich noch das Ziel am Ende vom Gespräch ist.
Ja, das ist tatsächlich etwas, was ich auch beobachte, dass es eigentlich immer, also eigentlich wirklich, glaube ich, immer, wenn ich mit Bands spreche, die am Anfang und am Ende sagen, eigentlich geht es denen um Shows. Und zwar, dass man sagt, so ein bestimmter Schnitt vielleicht. So. Das steht eigentlich immer so überall, ne? Über ja, allem, ja. So, ja. Was würdest du dann machen, wenn das jetzt bei mir rauskommt, dass ich gar nicht so heiß auf die Streams bin, aber eigentlich am liebsten immer einen Schnitt vor 500 Leuten spielen wollen würde?
Dann überlegen wir uns eine Strategie, wie wir das hinkriegen. Was ist an Shows schon da? Wie haben wir da Strukturen, Werbung zu machen? Ganz, ganz wichtiges Thema ist dann auch tatsächlich Data-Driven Marketing.
Ja.
Extrem wichtig. Weil am Ende des Tages kannst du diesen Return on Invest herstellen oder, ich sag mal, deutlich optimieren, wenn du auch eine gewisse Datenhoheit hast und quasi mit deinen Fans interagieren kannst und die Mehrwerte aus dieser Interaktion dann auch fürs Marketing verwenden kannst. Hat dann einfach auch den Vorteil, du sprichst keine Leute an, die von dir eigentlich gar nichts wissen wollen,
ja,
ne, sondern Leute, die irgendwo schon Bock haben, was von dir zu hören.
Ja.
vielleicht auch schon was gehört haben und dann auch kaufbereit sind. Also das baut sich auf. Da geben wir auch relativ viele Workshops zum Thema Superfan-Modell. Ja. Und es ist nun mal einfach so, man muss irgendwie erstmal so diese Stufen gehen über Awareness Interest bis hin zu, da hat man dann einen kaufbereiten Fan auch, der irgendwie Bock hat, sich ein Ticket zu holen, dass die Leute dann auch am Ende wirklich kommen.
Ja, genau. Ja.
Und dass dann auch dieser Invest, den ich reingebe ins Marketing, das ist ja nicht nur dann das reine Werbebudget, das ist ja wahnsinnig viel. Also wir verfolgen immer die Strategie, alles, was ich organisch herstellen kann, ist erstmal deutlich wertvoller, als wenn ich es mit Werbebudget ja. versuche zu erreichen. Also ganz oft ist es auch so, dass wir dann viel über Beratung gehen, dass wir gemeinsam Content erstellen, dass wir da feilen, was triggert denn wirklich, welcher Content auf welchen Kanälen, um welche Ziele zu erreichen, ist auch ein ganz wertvolles Learning, was dann über so eine Zusammenarbeit hinaus natürlich auch stehen bleibt, ja. wo die weitermachen können mit, ja. ne? Genau, und dann überlegt man sich, was davon hat denn gut funktioniert und was können wir jetzt wirklich noch mit Werbebudget dann so pushen, dass es dann auch nochmal die Zielerreichung näher kommt.
Okay, ja. Du hast es gerade schon gesagt, ihr gebt viele Workshops, ihr gebt viele Vorträge, zuletzt auf dem Reeperbahn-Festival, das habe ich mir auch angeguckt, es war sehr unterhaltsam, wobei ich da auch nochmal sagen muss, krass, dass du mir erzählt, dass du Bühnenangst hattest, das hätte ich im Leben ja. nicht geglaubt. Kurzer Einschub vielleicht, wie hast du das so hingekriegt, dass du da jetzt solche Vorträge hältst?
Genau auf dem Weg. Also ich habe das als Problem bei mir identifiziert und habe dann gesagt, okay, wie kann ich das loswerden, eigentlich nur, wenn ich es übe, und habe mir dann eine Nebentätigkeit gesucht, wo ich tatsächlich an einer Hochschule Vorlesung gegeben habe, und zwar teilweise so 4-Stunden-Dinger. Krass. Und nach 4 Stunden ist es dir dann einfach auch egal.
Also, ja, ja, ja.
Dann kommst du in so einen Modus, da machst du dann einfach nur noch. Krass, ja. Und das war so ins kalte Wasser schmeißen, Knöpfchen drücken, so, das bin ich.
Also eine, wie sagt man, Desensibilisierung? Ja, ja, okay, ja, krass, ja, ey, aber mutig. Mutig, hätte ja auch vielleicht, oder am Anfang war das bestimmt nicht sehr angenehm.
Ja, das merkst du dann aber, ob du Fortschritte merkst, und wenn nicht, dann muss man halt was anderes machen.
Ja, cool, ey. Zurück zum Reeperbahn-Festival. Wie gesagt, sehr cooler Vortrag. Es ging halt vor allen Dingen auch darum, was man an sinnlosem Marketing so tun kann, und auch um einige Mythen zum Thema Marketing, zum Thema Streaming. Genau, das würde mich tatsächlich mal interessieren, ob wir da nochmal so reingehen können, oder auch so das vielleicht nochmal wiederholen oder verlängern, wie auch immer. Was sind denn jetzt so die 3 Top-Mythen, mit denen man eigentlich aufräumen könnte, ne? Wenn ich jetzt so vor dir stehe als Artist und sage, hier, ich verstehe das gar nicht, dass es nicht läuft. Ich nutze hier am Handy bei Instagram diese Funktion, und da gebe ich immer 50 Euro auf den Post, und jetzt verstehe ich gar nicht, dass es abgeht.
Ja, dann würde ich dir wahrscheinlich erstmal sagen, das ist total schön, dass du Mark Zuckerberg 50 Euro überwiesen hast. So richtig viel hast du nicht dafür gekriegt. Genau, also das Erste, was, glaube ich, da wichtig ist, ist zu verstehen, dass diese ganzen technischen Backends, also der Werbeanzeigenmanager, Business Manager, Business Suite, je nach Plattform heißen die auch unterschiedlich, da gibt es, ich sag mal, die frei verfügbaren Versionen für Künstlerinnen und Künstler oder für jeden eigentlich zugänglich. Und natürlich gibt es dann auch nochmal, ich sag mal, wenn du einen entsprechenden Agentursupport hast, wir haben auch unsere direkten Ansprechpartner bei den Plattformen, hast du dann nochmal etwas andere Möglichkeiten. Auch bedingt dadurch, dass wir uns natürlich eine Business Suite, einen Business Manager aufgebaut haben, der über die Jahre sehr gewachsen ist, auch mit den Konten, die da verknüpft sind oder waren, und dass er natürlich auch nochmal ein ganz anderes Gewicht hat, auch ganz andere Daten im Hintergrund verarbeitet wurden schon. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied, dass dieses eben mal schnell irgendwie 50 Euro auf so einen Beitrag setzen, hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, aus welcher Struktur heraus passiert das dann. Und zum anderen, was ich eben meinte mit den Funktionen, es sind andere Targeting-Funktionen oft. Also in den professionellen Strukturen, nenne ich es jetzt mal, nicht in DIY-Strukturen, kann ich eben mit einem vernünftigen Data-Stack das sehr genau aufbauen, wie ich welche Leute wann erreichen möchte. Und womit, und habe dann eben auch über verschiedenste Marketingmodelle, Testings, wo ich dann auch sehr schnell Erfolgsfaktoren festmachen kann. Und das ist natürlich, also das ist tatsächlich so ein Daily Job bei uns. Wir setzen nicht auf eine Kampagne auf und sagen, na, jetzt gucken wir, was passiert mit den 50 Euro, sondern ja. Da sitzt ständig jemand dran und kontrolliert das und guckt, gehen die Werte in die Richtung, die wir haben wollen. Viel davon kann man automatisieren, manches davon kann man einfach auch noch nicht automatisieren, weil da auch einfach so ein bisschen die Erfahrung, der Blick drauf oder auch dann die Vernetzung irgendwo der äußeren Faktoren mit, wie funktioniert das gerade und was bringt es dem Artist jetzt wirklich, ne, zusammenhängt.
Ja. Auch nochmal so einer dieser Mythen oder vielleicht auch eine offene Frage, da wirst du natürlich sagen, so von bis, aber wenn ich jetzt so als Artist zu dir gehe und was machen will, was ich spürbar merke, wir haben jetzt gerade Spaß, da habe ich gesagt, hier die 50 Euro, was ist denn, wo du sagst so, ey komm, wenn wir über Online-Marketing sprechen, dann müssen wir aber auch mindestens über Summe X sprechen. Also wo fängt es an, Sinn zu machen oder irgendwie, oder unter welcher Summe würdest du sagen, naja, das ist halt einfach so eben dieses sinnloses Marketing. Das schmeißt man raus und dann ist weg.
Ja, also dieser 50er ist, glaube ich, zählt auf jeden Fall zu sinnloses Marketing. Ja, ja. und ansonsten kann man es so genau tatsächlich gar nicht sagen. Ich weiß, du hast jetzt was anderes.
Ja,
gemacht.
Ja.
was man aber, glaube ich, sagen kann, ist, man muss das an den Zielen festmachen und auch ein bisschen, was möchte ich eigentlich erreichen. Also ich habe zum Beispiel ganz anderen Ad-Spend, wenn ich sage, ich möchte jetzt erstmal irgendwie Reichweite auf TikTok für einen bestimmten Song bekommen, weil ich möchte, dass andere Leute Creations damit machen, als wenn ich sage, ich habe eine Tour mit 13 Terminen in 13 verschiedenen Städten, vielleicht auch noch verschiedenen Ländern möchte für jede Tour mindestens 500 Tickets verkaufen.
Ja.
Dann habe ich logischerweise, weil eine Conversion einfach deutlich teurer ist als jetzt eine Impression, egal auf welcher Plattform, habe ich logischerweise natürlich bei der Tourkampagne einen deutlich höheren Ad-Spend.
Ja.
Und da würde ich dann auch sagen, das sollte schon gute vierstellige Beträge sein, die man da investiert. Man muss sich aber eben auch im Vorfeld darüber klar sein, was bekomme ich denn zurück?
Ja.
Macht das denn für mich jetzt Sinn? Und eben dann auch eruieren, und das ist dann der Punkt, wo wir oft ins Spiel kommen in so einer beratenden Tätigkeit, was kann ich denn organisch noch erreichen, weil oftmals sind da die Potenziale noch gar nicht ausgeschöpft.
Okay. Ja, interessant. Also das finde ich dann auch interessant. Ich bewege mich ja mittlerweile immer stärker. Ich klicke ja immer viel auch auf Knöpfe, also auf Anzeigen, um teilweise in so Bubbles reinzukommen, wenn mich das auch immer interessiert. Ich bin tatsächlich auf Instagram in so einer Musikmarketing-Bubble, wo mir ständig irgendwelche Leute irgendwas verkaufen wollen. Wie schätzt du das denn so ein? Wie denkst du denn darüber, wenn es da diese Agenturen, diese Leute gibt, die sagen, hier von 0 auf 100.000 monatliche Hörer, wenn du jetzt die Anzeigenkampagne buchst?
Ich würde erstmal hinterfragen, wie kann jemand so ein Versprechen geben und halten?
Ja.
Weil am Ende des Tages sind wir alle abhängig davon, dass auf der anderen Seite Leute sitzen, die diese Musik gut finden. Ne? Also da spielt ja ganz viel rein. Da spielt auch ein Stück weit rein. Ist mein Produkt denn gut? Also ne, habe ich denn ein Produkt, was mit der Zielgruppe gut zusammenpasst?
Ja.
Ne? Ist die Musik gut produziert wie nischig ist das Ganze oder ist es Mainstream? Also es sind so wahnsinnig viele Faktoren, die erstmal davor geschaltet sind, bevor es darum geht zu bewerten, wie so eine Marketingaktion irgendwie laufen kann. Ich persönlich bin kein großer Freund davon. Ich glaube, oder wir glauben hier, Marketing ist komplett individuell. Man muss sich die Zeit nehmen, sich mit dem Menschen zu beschäftigen, mit dem Artist. Auch ein bisschen zu gucken, wo sind denn vielleicht Grenzen, wo auch im Marketing wichtig ist, darauf zu achten, dass man so einen Artist vielleicht auch an bestimmten Stellen ein Stück weit schützt. Also finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Wir haben auch mit Künstlerinnen und Künstlern zu tun, die teilweise kleine Kinder haben oder schwanger sind. Und das möchten die vielleicht nicht unbedingt immer in die Welt rausposaunt wissen,
ja,
in
ja.
jeder Ausformung der Problematiken, die das dann vielleicht auch mit sich bringen
ja,
kann.
Ja.
Ne? Und da gibt es eben auch, oder da ist halt auch dran, finde ich, an dieser Verantwortung zu gucken, wie kann man das Ganze mit steuern und lenken und die ganzen Aktionen so aufbauen, dass wirklich die Ziele erreicht werden. Und dieses schnell mal auf irgendwie 100.000 Streams oder Follower oder Reach, Impression, was auch immer zu kommen, natürlich, wenn ich da genügend Geld reinpöller, ist das irgendwie machbar. Ist halt die Frage, ist das nachhaltig oder habe ich dann nicht die sinnvollsten Kontakte angesprochen in den Plattformen, sondern die günstigsten. Und diese günstigsten Kontakte sind dann möglicherweise auch nicht unbedingt die nachhaltig Interessierten und die sind dann auch relativ schnell wieder weg.
Ja.
Und wie wir das eben gesagt haben, oft ist ja sowas immer nur ein Zwischenziel zu zum Beispiel mehr KonzertbesucherInnen. So, dann habe ich eben nichts von dieser leeren Zahl, wenn die eigentlich gar nicht interessiert sind, sondern jetzt halt schnell über eine gute Ad irgendwie angesprochen wurden oder vielleicht sogar auch über irgendwelche Klickfarmen dann akquiriert worden sind, was ja auch immer noch heute passiert.
Ja.
Das ist dann kein nachhaltiger Mehrwert. Das ist dann sowas, wo ich sage, gut, dieses Geld kannst du dann auch einfach direkt aus dem Fenster werfen.
Ja, verstehe ich. Jetzt wird auch immer wieder über die Krise des Musikjournalismus gesprochen und ich würde mal behaupten, so aus meiner Sicht, die ist definitiv auch da, beziehungsweise es wird immer schwieriger, über Musikjournalismus auch relevant irgendwas zu verkaufen oder zum Beispiel streamen zu lassen. Bedeutet das dann nicht im Umkehrschluss zwangsläufig, dass man eigentlich nur Erfolg haben kann, wenn man relevant Online-Marketing macht?
Ja, gewissermaßen. Das ist eine sehr vielschichtige Frage, finde ich.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja, wir glauben da zumindest dran. Also, dass es schon so ist, dass man sich Gedanken machen muss, wer bin ich eigentlich als Artist, ist so das Erste. Also, ist auch ehrlich gesagt die erste Frage, die wir stellen. So, beschreibe dich mal als Artist, wer bist du eigentlich? Was für einen Mehrwert gibst du auch mit deiner Musik den Menschen mit? So, und da merkst du manches Mal, dass es gar nicht so einfach fällt, immer den Leuten das zu beschreiben. So, und wenn das noch nicht sitzt, dann würde ich auch noch kein Geld draufsetzen auf eine Antwort, die ich nicht habe, sagen wir es mal so. Also erstmal diese Antwort finden. Und das ist ja auch dann eigentlich die Grundlage für alles Weitere. Das ist nicht nur was fürs Online-Marketing, das ist für die USP-Bildung, das ist, wenn ich mein Presskit erstelle, das ist ja auch, wenn ich Business-Partnerschaften angehe, muss ich das ja auch sehr knackig erzählen können. Also im Prinzip sich auch erstmal zu überlegen, was ist denn mein Elevator-Pitch als Artist?
Ja.
Genau. Und ich finde, da stecken sehr viele Überlegungen drin, die man sich gemacht haben muss. Und um dann sinnvoll Marketing zu machen, sollten relativ viele Faktoren zusammenspielen. Eben nicht nur das Geld irgendwie draufhauen, ja.
Was jetzt natürlich viele bestimmt interessiert, die hier zuhören, wo fängt man, oder die auch vielleicht ein bisschen Erfahrung haben, jetzt auch nochmal eure Sicht oder deine Sicht, welche Kanäle sind denn gerade besonders wichtig, besonders effektiv? Welche kann man besonders gut bespielen?
Auch das ist komplett unterschiedlich je Artist. Und da haben wir auch tatsächlich verschiedene Tests gemacht, was sehr spannende Ergebnisse gebracht hat, weil sagt ja immer jeder, Facebook ist tot. So tot ist das noch gar nicht. Also gerade bei Ticketing-Kampagnen ist das immer noch ein Riesending. Aber was man sagen muss, natürlich ist Facebook eine Plattform, auf der lange nicht mehr die Interaktion stattfindet, wie jetzt auf TikTok oder Instagram. Das heißt, das ist eben auch so eine Sache, die in diesen Erstgesprächen bei uns eruiert wird. Was sind denn eigentlich deine Ziele und dann auch die richtigen Kanäle und Plattformkanäle dazu auszusuchen, um diese Ziele zu erreichen. Also wenn es mir jetzt darum geht, schnell viel Reichweite zu generieren, ist zum Beispiel TikTok natürlich eine Plattform, die super Sinn macht.
Ja.
Auch tatsächlich für nischige Genres. Also man möchte sich wundern, was da tatsächlich alles steil geht.
Okay, ja.
wo man vielleicht nicht mit gerechnet hatte. Instagram ist immer noch was sehr Imagebildendes und auch für diese ganzen, Ticketing-Geschichten, Release-Ankündigungen natürlich relevant. Ich würde aber, also vor allem, es gibt ja wahnsinnig viele Künstlerinnen und Künstler, die haben schon ihren Facebook-Account gehabt, haben dann Instagram gemacht und dann TikTok hinterher und lassen jetzt irgendwie diesen Facebook-Kanal brach liegen. Und ich glaube, wenn ich heute eins so mitgeben kann zu diesem Kanalthema, liebe Leute, bespielt die Kanäle, auch übrigens YouTube Shorts, vergesst YouTube Shorts nicht. Es ist ein wahnsinnig wertvoller Kanal. Haut auf allen Kanälen raus, was ihr raushauen könnt. Und lasst nicht Reichweite, die ihr euch irgendwann mal aufgebaut habt, da irgendwie liegen, nur weil der Kanal vielleicht gerade nicht mehr so hip daherkommt.
Was ist oder wie ist eure Sicht, deine Sicht auf Spotify, insbesondere auf die Möglichkeit, dort zu werben? Im Grunde genommen gibt es ja, glaube ich, wenn man so möchte, wenn ich das so von außen betrachte, drei Möglichkeiten zu werben. Einfach über die normalen Ads, also über das Ad-Studio heißt das, glaube ich, oder dann halt auch immer als Artist über die Marquee bzw. Showcase Ads. Wie sind deine, oder was ist deine Meinung dazu? Wie sind vielleicht auch schon eure Erfahrungen damit?
Durchwachsen. Also ich glaube, generell kann man sagen, wenn ich als Newcomer-Artist an sowas rangehe, dann sollte ich mir sehr gut überlegen, wofür ich welches Geld ausgebe. Weil oftmals ist der Invest, den ich da leisten muss, um wirkliche Ergebnisse zu sehen, so hoch, dass der meistens nicht unbedingt stemmbar ist. Muss man eigentlich ganz ehrlich sagen. Wenn ich einen etablierten Act habe, und das sind natürlich auch oft die Beispiele, mit denen dann solche Plattformen gerne werben, wenn so eine neue Ad-Funktion rauskommt. Natürlich, wenn der Act schon etabliert ist, dann ist jetzt die Frage, wie viel jetzt wirklich über diese Werbemaßnahme noch dazu kam oder was einfach auch schon vorher erarbeitet wurde. Ne? Also diesem Braten traue ich da nicht so ganz und das zeigen auch eigentlich so unsere Werte, die Erfahrungswerte, die wir gemacht haben. Wenn ich einen gut gefüllten Geldbeutel habe und sage, ich lasse es jetzt mal richtig krachen, dann kann ich das natürlich machen. Aber ehrlicherweise ist die Werbung auf den Plattformen, gerade bei Newcomer Artists, etwas, was wir erst relativ spät in Betracht ziehen.
Bei Spotify meinst du?
Ja. Ja, genau, in der Kette der Möglichkeiten, genau. Wenn es um etabliertere Acts geht, dann kann man schon mal eher darüber sprechen, wenn so ein erklärtes Ziel ist innerhalb der Plattform, muss man natürlich auch bedenken, ich spreche dort innerhalb der Plattform nur die Leute an. Also das sind auch keine Daten, die ich zu mir wiederholen kann. Dessen muss man sich bewusst werden. Das ist anders als auf Social Media oder über Newsletter-Marketing. Ne? Das sind Daten, die ich selber habe, die ich immer wieder ansprechen kann. Das heißt, wenn ich in diese Plattform gehe, dann gebe ich natürlich Geld aus, um dort eine Zielgruppe zu erreichen, die ich auch nur wieder mit einem neuen Invest erreichen kann, die ich nicht wieder organisch ansprechen kann. Ja. Außer halt, klar, über die Releases, aber ja, aber der Effekt ist nicht ganz so brutal.
Es mutet für mich halt so ein bisschen an, als ob das eben so ähnlich ist, wie das mal schnell bei Instagram auf den Button klicken, dass das eigentlich so ein bisschen das, ich weiß nicht, ob es das Ziel ist, aber natürlich verleitet es viele Artists, glaube ich, dazu eben mal schnell 50 Euro in so eine Kampagne zu stecken oder 100 Euro und dann zack, ist es nach einem Tag weg und man sieht nichts gefühlt, ne?
Ja, man hatte diese Mindestbudgets, ich glaube, die sind gerade bei 250 Euro, also das ist dann schon was häufig dann so
eben. Es geht auch weniger. Ja, bei Marquee und Showcase geht das weniger.
Ja. Entschuldige, ja, da hast du natürlich recht, klar. Aber genau, also das ist ja häufig dann so ein Posten, der auch in vielen Initiativen Musikanträgen, ich gebe jetzt mal 500 Euro auf Spotify und da würde ich sagen, liebe Leute, nehmt diese 500 Euro und produziert besser guten Content
dafür. Ja, guter Punkt, ja, total.
Das ist wirklich besser investiertes Geld, als jetzt irgendwie diesen Kleckerbetrag da auszugeben, weil da, muss man auch sagen, die Werbealgorithmen, also gerade hier Ad Studio, auch bei auch Spotify, das ist ja was ursprünglich mal aufgebaut wurde für die L'Oreals und Schweppes und weiß der Kuckuck was, ne? Das ist nicht für den kleinen Newcomer Act mal ursprünglich gedacht worden. Ja. Und so funktionieren natürlich auch oft dann Algorithmen, auch in den Werbeplattformen. Wir merken das immer, wenn wir die Meta-Zertifizierung machen, die Beispiele, die in diesen Prüfungen dran kommen, die sind fernab von den Budgets, die in der Musikbranche Realität sind. Da merkt man schon, dass ganz andere Welten da irgendwie aufeinander prallen.
Das ist ein ganz gutes Stichwort, Welten, die aufeinander prallen. Du machst auch Mentoring, habe ich gesehen. Das bedeutet, du gibst neben den ganzen Panels und Vorträgen auch oder ihr viel Wissen weiter. Das finde ich total spannend, weil ich mir dann immer so denke, krass, wie macht die das? Sie hat ja eigentlich noch einen richtigen Job, in Anführungsstrichen, also du, ne, mit Tanzen. Du bist engagiert beim VOT. Was motiviert dich, dein Wissen so in diesen Kanälen weiterzugeben?
Das ist, glaube ich, ziemlich einfach erklärt. Wir hatten damals das Glück, als wir selber angefangen haben, dass es eine Person gab hier, Peter James, kann ich auch namentlich erwähnen, der damals der Leiter des Pop-Büros war und quasi der hatte keinerlei Motivation in Bezug auf uns Tipps geben oder nicht geben oder wir uns irgendwie berät oder so, ne? Sondern der hatte einfach nur die Motivation, hier soll vor Ort irgendwie was wachsen und jeder, der Lust hat, was ans Wachsen zu bringen, der ist willkommen und kriegt von seinem Wissen was ab. Was herrlich war. Und das hat sich tatsächlich für uns zu so einer Beziehung entwickelt, dass wir immer noch uns ab und zu Weißwurstfrühstück dergleichen und uns ab und zu mal austauschen. Der ist jetzt auch schon aus der Branche raus und genießt seinen wohlverdienten Ruhestand. Aber das ist, glaube ich, so dieses idealtypische Mentoring, wie ich es dann auch verstanden habe. Da ist eine Person, die hat keine Befindlichkeiten, mir Hilfestellung zu geben, sondern macht es einfach, weil diese Person irgendwie Freude daran hat und eine Motivation hat, dass grundsätzlich irgendwo bei irgendwem was vorangeht. Und ich bin sehr dankbar, weil ich glaube, das hat uns in unserer Laufbahn sehr geholfen, da eine Person zu haben, die wir immer wieder fragen konnten. Und das ist, als ich dann gefragt wurde das erste Mal, ob ich Mentoring machen möchte, habe ich gedacht, ja Mensch, das ist doch eine super Chance, das vielleicht auch mal so weiterzugeben. Auch irgendwie, ich kann vielleicht nicht in jedem Belang helfen, aber ich kann vielleicht manchmal auch nur erzählen, wie es mir gegangen ist mit manchen Dingen. Und ab und zu ist da vielleicht schon irgendwie ein Punkt drin, wo Leute dann Input rausziehen können für sich.
Was glaubst du oder was nimmst du wahr, sind so Themen oder Aspekte im Musikbusiness, die da jetzt gerade besonders wichtig sind, so für junge Menschen, die da reinkommen wollen?
Ich will mehr Streams.
Ach so, ja gut. Ja, dann tschüss.
Ich glaube, wenn man da so ein bisschen tiefer bohrt, dann ist das ganz oft so eine Verunsicherung, wie fasse ich eigentlich Fuß? Hm. Also jetzt gerade, das war bei diesem Reeperbahn-Festival ganz toll, meine aktuelle Mentee von dem jetzt gerade auch beendeten Mentoring-Programm hier aus Stuttgart vom Popbüro, war mit auf dem Reeperbahn-Festival und ich hatte eigentlich eine Riesenfreude dabei, dass wir an diesem Mittwoch, an dem unser Ankommen-Tag sozusagen, auch Chancen hatten, da mal ein bisschen rumzugehen, auf verschiedene Receptions zusammen, ich ihr Leute vorstellen konnte. Und ich fand das so herrlich, dass sie am Ende gesagt hatte, boah, Verena, da gibt's ja richtig nette Leute in der Musikbranche.
Ja, ja.
Und irgendwie habe ich mir dann so gedacht, wenn das ist, was stehen bleibt, dann habe ich was erreicht.
Das ist eigentlich schockierend, oder? Dass solche Menschen denken, die Musikbranche, da sind nur unfreundliche Menschen unterwegs.
Ja, ich glaube, es hat so diesen Haifischbranchen, dieses Haifischbranchen-Image und ich glaube, da sind manche einfach auch so ein bisschen verschreckt und trauen sich dann vielleicht auch nicht so richtig. Gut, das ist die vom Naturell her nicht, muss ich auch ehrlich sagen, aber trauen sich vielleicht auch nicht unbedingt mal einfach zu fragen und drauf loszugehen und Kontakte zu machen. Mhm. Und ich meine, wir wissen ja, Kontakte machen ist das A und U in dieser Branche. Ja. Das fand ich irgendwie so schön, dass sie dann gesagt hat, Mensch, da gibt's ja richtig nette Leute.
Oh Gott. Ja, immerhin positiv, genau, richtig. Glaubst du denn, wenn du das jetzt nochmal vergleichst mit dem, wie ihr reingekommen seid, jetzt gar nicht so auf Artist-Seite, sondern eben so quasi am Schreibtisch, so ist es einfacher heutzutage in die Branche zu kommen oder auch zu gründen?
Ja, es gibt alleine dadurch, dass es im Internet viel, viel mehr Ressourcen gibt als zu dem Zeitpunkt, als wir gestartet sind, glaube ich, ist es viel einfacher. Gleichermaßen, glaube ich, ist es auch schwieriger, weil natürlich mussten wir vielleicht etwas mehr recherchieren, um an die Infos zu kommen. Wir hatten aber auch, ich sage jetzt mal böse ausgesprochen, nicht so viele Dampfplauderer, die aus allen Kanälen schießen und Tipps geben, die möglicherweise gar nicht so fundiert sind.
Ja, ja.
Also auch da irgendwie rauszufiltern, was ist denn jetzt wirklich relevant und sinnhaft, das ist, glaube ich, sehr viel schwieriger heute.
Ja, wenn man das so raushört, du bist eine gute Netzwerkerin, ihr seid aber eben auch viel unterwegs auf Konferenzen, gibt Vorträge und so weiter. Wie wichtig ist es denn, gerade sowas zu machen und das zu pushen, um sozusagen die eigene Marke in den Vordergrund zu stellen oder auch einfach zu promoten? Achtet ihr darauf?
Ja, natürlich. Also wir haben zum Beispiel interessanterweise niemals für uns selbst Marketing gemacht.
Ja.
Also das heißt Marketing schon irgendwie, aber wir haben niemals für uns Werbungen geschaltet.
Ja.
So. Das ist, glaube ich, das kann man so sagen. Und unser Marketing-Tool ist tatsächlich eher rauszugehen, mit den Leuten zu connecten und wenn die uns sympathisch finden und man irgendwie zusammenkommt, dann ist das eine feine Sache, ne? Und da sind natürlich auch diese Konferenzen und Events und auch Workshops und Vorträge geben ein super Tool, um irgendwie auch Reichweite zu schaffen. Also das ist vielleicht auch oder entspricht auch so unserem Mindset, dass diese Reichweite nicht nur digital stattfinden darf, sondern eben vor allem irgendwo auch mit den Menschen in der Interaktion stattfinden muss.
Okay, mit den Menschen ist aber auch ein ganz gutes Stichwort. Ich hatte das eben auch kurz erwähnt. Du bist im VOT, im Verband Unabhängiger Musikunternehmen tätig und das im Vorstand sogar. Du bist stellvertretende Vorstandsvorsitzende. Auch hier die Frage, was motiviert dich da, dich da einzubringen? Ich glaube, du bist sogar Sprecherin im Politausschuss, ne?
Genau. Das kam auch so ein bisschen bei Accident. Und zwar erinnert sich vielleicht der und die ein oder andere vielleicht noch an die Urheberrechtsreform,
ja,
die uns teilweise heute noch ein wenig durchschüttelt. Und wir waren damals schon VOT-Mitglied, übrigens damals über Peter James quasi geonboardet sozusagen, in 2014 schon. Und wir haben dann irgendwie Informationen bekommen, hier gibt's eine Urheberrechtsreform, wir hatten irgendwie gerade unsere Verlag gegründet und du kriegst natürlich nirgendwo so richtig Informationen. Wir haben gesagt, super, wir sind ja in diesem Verein hier, fragen wir da mal nach. Und da kam dann auch Input natürlich und aufbereitet und sowieso. Und da haben wir auch gesagt, Mensch, was können wir denn beitragen jetzt in so einer Situation der Unsicherheit, wo vielleicht auch noch einiges durch den Bundestag muss? Und es hieß es, naja, ihr könnt mit euren Abgeordneten sprechen. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben tatsächlich mit fast allen Parteien Gespräche mit den Abgeordneten hier geführt.
Okay, ja.
Allen außer der AfD, muss man ehrlicherweise sagen. Da haben wir keine so besonderen Bezüge.
Ja, zu Recht.
Aber wir haben dann eben die Gespräche geführt und versucht, den Standpunkt der Musikbranche irgendwie mit zu vertreten, um einen Beitrag zu leisten, dass, ja, ich sag mal, klar ist eine Stimme jetzt vielleicht sehr wenig und gar nicht so relevant, aber wir haben es zumindest gemacht, wir haben es zumindest versucht, irgendwie was beizutragen. Und darüber durfte ich dann schon als Gast im Politikausschuss immer mal wieder Mäuschen spielen, um da auch fit zu sein, wenn wir in die Gespräche mit den PolitikerInnen gehen, was denn gerade so der Stand ist, was in der Musikbranche diskutiert wird. Habe ich auch viel mitbekommen, wie andere Unternehmen auf diese Urheberrechtsreform blicken, weil es gibt ja da nicht nur uns, auch sehr viele andere Perspektiven, die das vielleicht ganz anders sehen. Und das war super spannend und da hatte ich dann auch Lust, mich weiter zu engagieren. Dann hatte Leiterin des Politikausschusses eben gefragt, ob ich mich nicht zur Wahl stellen möchte. Und nach dem üblichen Nein, um Gottes Willen, kam es dann irgendwann doch so.
Ja.
Ja, und seither bin ich da im Vorstand.
Das ist klar. Aktiv. Das heißt, wie kann man sich das vorstellen? Du sprichst dann mit Politikerinnen und Politikern in Berlin oder?
Nein. Also da gibt es immer noch dann so Abstufungen, dass wenn zum Beispiel offizielle Geschichten sind, geht natürlich die Vorstandsvorsitzende, Birte Wiemann. Ich bin dann eher quasi so eine Art Backup. Die Gespräche mit den PolitikerInnen haben wir auch eine Geschäftsstelle, eine sehr, sehr gut funktionierende und tolle Geschäftsstelle beim VOT, muss man echt sagen, die dann eben auch direkt dort die Kontakte pflegen und dort auch die direkten Gespräche zum Teil dann auch führen. Und in diesen Ausschüssen wird dann eben die Perspektive der Unternehmen auch gesammelt und geguckt, okay, was treibt die Leute gerade um, was wollen wir auch behandeln und wie wollen wir dann in die Politik gehen, was tut dann natürlich den VOT-Mitgliedern auch gut.
Okay, ja. Zu Corona kam ja so ein bisschen auch, oder hat man so ein bisschen wahrgenommen, gerade in der Live-Branche, aber sicherlich auch in der Musikbranche, dass man so festgestellt hat, eigentlich ist man immer so traditionell, sag ich mal, immer so ein bisschen so alleine unterwegs gewesen, weil man das auch gar nicht anders kannte oder vielleicht auch so ein bisschen wollte. So, ich schaff das schon alleine. Zu Corona hat sich ja vieles verändert und dann auch da so dieses Bewusstsein, ey, lass uns mal mehr zusammen auch in die Politik gehen und da mehr fordern ja auch oder zumindest dann auch so Meinung abgeben. Wie siehst du das? Wie ist da der Status aktuell? Ist das weiterhin so? Wird das weiter ausgebaut oder ist das jetzt alles so wieder so ein bisschen Business as usual? Wie sieht's da gerade aus?
Ich glaube, da gab es schon einen ordentlichen Ruck durch die Branche und das ist gut so. Also auch ProMusik, der Verband hat sich gegründet, was ich auch toll finde, da sind wir im VOT auch in Verhandlungen um für die Streaming-Verteilung Lösungen zu finden. Und das ist auch, glaube ich, das, wenn sich solche Vereine gründen und als Stimme für eine Vielzahl von Interessensgruppen irgendwo sprechen, dann ist das immer erstmal besser, als wenn die Politik von oben drauf schaut und Regelungen findet. Also ich persönlich bin ein sehr großer Freund davon, dass solche Verbände und Interessensvertretungen erstmal untereinander schauen, was müssen wir denn machen, um für uns idealtypische Bedingungen herzustellen. Und dann erst, wenn wir irgendwie merken, okay, wir haben jetzt entweder eine Lösung gefunden oder wir haben hier ein Problem aufgetan, was wir selber nicht lösen können, dass man dann die Politik einbezieht. Ja. Aber ich sag mal, grundsätzlich ist es selten eine gute Idee, top-down, vor allem in der Kreativwirtschaft, Regelungen zu finden. Ja.
Verstehe ich. So, zum Abschluss würde ich tatsächlich von dir nochmal gerne wissen, oder es interessiert mich natürlich sehr, wenn ich dich schon hier sitzen habe, was sind gerade so die Dinge oder auch vielleicht die Kanäle, die du dir anguckst oder die eurer Meinung nach zukünftig vielleicht auch eine viel größere Rolle spielen könnten für eure Arbeit oder die Arbeit oder ja die Arbeit der Artists?
KI ist, glaube ich, ein wahnsinnig wichtiges und großes Thema, was da eine Rolle spielt. Also Kanäle, ich persönlich glaube, Kanäle kommen und gehen. Es wird sich sicherlich einiges halten, aber das ist zum Beispiel auch einer unserer Grundsätze. Mache dein Marketing so, dass es egal ist, ob Mark Zuckerberg morgen noch Lust auf Instagram hat.
Ja.
Guck, dass du die Daten bei dir hast. Und da spielt KI natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Ist sicherlich auch ein riesengroßes Angstthema gerade für viele, muss man auch sagen. Auch die Entwicklungen auf den Plattformen, die jetzt jüngst irgendwie eine Rolle spielen, von KI-Musik über KI-Influencer, die natürlich jetzt verschiedenste Bereiche auch angreifen, ne? Ja. Ist es wahnsinnig spannend. Das wird auf jeden Fall was sein, was uns in der Zukunft noch weiter beschäftigt. Und ich hoffe, dass da irgendwann auch die Kurve gekriegt wird, dass KI nicht nur Probleme löst, die eigentlich gar keine sind oder die selbst geschaffen wurden, sondern vielleicht auch die richtigen Probleme, die möglicherweise gar nicht was mit Marketing zu tun haben.
Korrekt, ja, ja. Nochmal so abschließend, ihr seid viel unterwegs im Netz, im Marketing, das heißt, ihr müsst ja eigentlich auch immer stark up-to-date sein, insbesondere auch in deiner Rolle beim VUT, wenn du Mentoring machst. Woher holst du dir denn den Input, was gerade so aktuell ist? Wie kriegst du das alles mit?
Oh, aus verschiedensten Kanälen. Und da, glaube ich, ergänzen Nicola und ich uns auch wahnsinnig gut. Jeder hat so sein Steckenpferd. Ich bin zum Beispiel von meine Tageszeitung-App morgens beim Kaffee, ganz klassisch, ja. Um so das politische Geschehen im Blick zu behalten. Natürlich auch Nachrichten, auch bestimmte Talkformate, Branchen-Newsletter ganz viel, die entsprechenden Branchenseiten, auch internationale Seiten. Das ist eigentlich so also am Tag würde ich sagen, geht schon mindestens mal eine Stunde drauf, um überhaupt die Informationen alle mal so zu sammeln und dann ist mal ein Artikel dabei, der etwas, ja. Und ich meine, letztendlich überlegt sich ja auch jeder gerade jeden Tag was Neues und die Branche in Atem zu halten.
Also, ja, das stimmt.
Es bleibt ja spannend.
Okay. Cool, ey, vielen Dank für die vielen Insights und wir haben jetzt viel über Online-Marketing gesprochen, aber ich glaube, da war noch drumherum viel, das war gut verpackt, glaube ich. Ganz herzlichen Dank, weiterhin alles Gute und ich denke, bis zur nächsten Konferenz oder dem nächsten Vortrag spätestens.
Ich danke dir ganz herzlich.
Mach's gut, ciao.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du hier bis zum Ende durchgehört hast und vielleicht hörst du ja auch oder hast auch schon mehrere Folgen vom Redfeed Podcast gehört und ich habe eine Bitte an dich. Dieser Podcast ist kostenlos und das soll er ja auch bleiben und daher ist es eben ganz wichtig für mich, für uns, dass wir Bewertungen bekommen oder eben auch die berühmten Sternchen bei Spotify. Und das sagt sich immer so schnell, das erzählt jeder und jede in jedem YouTube-Video. Aber nochmal kurz zur Erklärung, das bedeutet eine gewisse Sichtbarkeit auf den Plattformen, aber auch für zukünftige Gäste, die ich dann einladen kann und mit denen ich versprechen darf und am Ende natürlich auch für Sponsoren. Also, das bedeutet im Grunde genommen für uns als Macherinnen und Macher sehr viel. Für euch ist es vielleicht einfach nur eine klitzekleinigkeit. Deshalb wäre es total schön, wenn ihr so auf dem Wege vielleicht eine klitzekleinigkeit zurückgebt. Wie gesagt, der Podcast ist kostenlos. Ich würde mich sehr freuen. Am Ende bedanke ich mich bei unserem Podcast-Partner Ticketmaster für die Unterstützung. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut. Ciao.